Liebe Gäste und liebe Verantwortliche für diese Veranstaltung, erlauben Sie mir diese kollektive Begrüßung. Hier geht es mal wieder wie so häufig. Am liebsten würde ich an dieser Stelle das Programm ändern und statt Sie jetzt zu belästigen mit harten und unschönen Fakten über atomare Rüstung, die beiden Musikantinnen und Musikanten bitten, einfach weiterzuspielen. Beruhigend Bach und unberuhigende Musik. Das erste Stück hat mich erinnert an Miles Davis' Titelmusik für den Film Fahrstuhl zum Schafott. Ich weiß nicht, ob sich an den jemand erinnert, ein französischer Kriminalfilm. Und manchmal denke ich, wir begeben uns und haben uns begeben in einen selbstgewählten Fahrstuhl zum Schafott, was die nukleare Rüstung betrifft. Eigentlich sollte ich heute überhaupt nicht hier sein können. Ich verdanke mein Hiersein und meinetwegen auch Sie dem Coronavirus. Das klingt jetzt vielleicht zynisch, aber eigentlich sollte und wollte ich auf einer Friedensfahrradtour sein mit meinem Liegerad für Frieden, atomare Abrüstung und für erneuerbare Energien, die am 8. Mai, am Tag der Befreiung in Paris begonnen hätte und über Berlin, Warschau, Minsk, Moskau, Wladiwostok mit dem Schiff Südkorea bis Japan am 6. August in Hiroshima hätte ankommen sollen, wo ich mir dann auch das Friedensmuseum hätte anschauen wollen. Und am heutigen 9. August wäre ich dann in Nagasaki gewesen. Das ist alles wegen Corona abgesagt worden. Hoffentlich wird es nächstes Jahr nachgeholt. Teilnehmerliste ist offen. Wer immer sich interessiert, kann sich bei mir melden. Nach den Atombombenabwürfen vom 6. und 9. August begann der weltweite Kampf zur Abschaffung dieser atomaren Massenvernichtungsmittel. Oft auch in den Medien werden die Ereignisse vom 6. und 9. August 1945 als Katastrophe bezeichnet. Das ist richtig. Es war eine große Katastrophe, vor allem für die Menschen dort. Das haben wir eben sehr eindrücklich gehört. Aber doch ist der Begriff Katastrophe verharmlos. Katastrophen sind auch Naturkatastrophen oder große Unfälle. Nein, die Atombombenabwürfe vom 6. und 9. August waren nicht nur eine Katastrophe, sondern sie waren ein großes Verbrechen. Sie waren ein Verbrechen, ein Kriegsverbrechen, sie waren ein Verbrechen gegen die Menschheit, sie waren ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht, das mit der Haager Konvention seit 1898 international vereinbart war. Und möglicherweise war es auch ein Akt des Völkermordes, weil er richtete sich ja gezielt gegen Menschen in einem bestimmten Land, die definiert sind durch ihre ethnische oder nationale Zugehörigkeit. Leider war es aber 1945 so, dass all diese Verbrechen noch nicht kodifiziert waren. All diese Verbrechen, die ich eben genannt habe, sind ja erstmals durch die Nürnberger und dann auch Tokioter Kriegsverbrecherprozesse der Jahre 46 und 47 definiert worden, vor allem von amerikanischen Staatsanwälten und Richtern, und dann erst ins internationale Recht übernommen worden. Mit der Völkermordkonvention von 1948 in der UNO vereinbart, und dann natürlich mit den Genfer Konventionen von 1949, die die unterschiedslose Anwendung von Waffen gegen militärische Ziele, aber eben auch gegen Zivilisten verbieten. Und das war natürlich der schlimmste Angriff unterschiedslos mit Waffen, den es jemals gegeben hat, angesichts der hohen Zahl vor allem getöteter und bis heute betroffener Zivilisten. Und dann haben wir diese Verbrechen nochmal definiert im Statut des Internationalen Strafgerichtshofes, das seit 2002 in Kraft ist, dem die USA aber leider bis heute nicht beigetreten sind. Deswegen sind diese Verbrechen bis heute ungesühnt. Ich erlebe es immer wieder als eine sehr großherzige Geste, was Sie von Ihrem Großvater erzählt haben, wie er reagiert hat auf die Frage des amerikanischen Gesprächspartners. Das ist auch richtig. Ich würde vielleicht ähnlich reagieren, aber trotzdem steht die strafrechtliche Aufarbeitung dieser Verbrechen nach wie vor aus. Sie sind auch nicht verjährt. In den USA hält sich in Teilen der Geschichtsschreibung bis heute der Mythos, dass diese Atombombenabwürfe unverzichtbar gewesen seien, um Japan zur Kapitulation zu zwingen. Das ist ein Mythos, ich könnte es härter ausdrücken, das ist eine Geschichtslüge, der auch amerikanische Historikerinnen mit vielen Fakten längst widersprochen haben. Tatsächlich ging es der amerikanischen Regierung damals darum zu verhindern, dass die sowjetischen Landtruppen, die kurz vor dem Sieg über die japanischen Streitkräfte waren, diesen Krieg im Pazifik gewannen. Das heißt zugespitzt, die Atombombenabwürfe vom August 1945 waren der Beginn des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion. Und sie führten dazu, dass dann auch die Sowjetunion innerhalb von knapp 5 Jahren Atombomben entwickelten und stationierten. Der Kampf um die Abschaffung atomarer Massenvernichtungswaffen dauert jetzt schon 75 Jahre. Nur der Kampf zur Abschaffung der Sklaverei in den USA zwischen 1776 und 1865 dauerte mit fast 100 Jahren. Etwas länger und initiiert und bis heute auch wesentlich getragen wird dieser Kampf, wir haben es eben noch mal gehört, von Überlebenden der unmittelbaren Opfer bzw. ihrer Nachkommen. Und ich bedanke mich dafür noch mal ausdrücklich für diesen Mut, für diese Courage, für dieses Durchhaltewillen. Arigato. In Deutschland gilt als eine der ersten wichtigen Etappen in diesem Kampf die Göttinger Erklärung von 18 Atomwissenschaftlern vom April 1957. Einige sind vielleicht alt genug, um sich daran noch aktiv zu erinnern. Unter diesen 18 waren Otto Hahn, Max Born, Werner Heisenberg, Karl Friedrich von Weizsäcker und andere, die zum Teil auch schon während der Nazi-Diktatur hochgeheim an der Entwicklung von Atomwaffen gearbeitet haben, zum Glück ohne Erfolg. Die Göttinger 18 reagierten mit ihrer Erklärung auf eine Aussage von Bundeskanzler Konrad Adenauer, CDU, der am 5. April 1957 auf einer Pressekonferenz in Bonn seine Absicht, die deutsche Bundeswehr mit Atomwaffen auszurüsten, mit folgenden Sätzen öffentlich machte. Zitat: Die taktischen Atomwaffen sind doch nicht mehr als eine Weiterentwicklung der Artillerie. Natürlich können wir nicht darauf verzichten, dass unsere Bundeswehrtruppen auch in der normalen Entwicklung der Waffen diese neueste Entwicklung mitmachen und diese Waffen bekommen. Die Göttinger Erklärung in Reaktion auf Adenauers Äußerungen löste zwar eine breite gesellschaftliche Debatte in Deutschland aus, aber in ihrem zweiten Teil war diese Göttinger Erklärung vor allem eine Befürwortung der uneingeschränkten sogenannten zivilen Nutzung der atomaren Energie zur Energieerzeugung und anderen Zwecken. Das ist der problematische Teil. Und heute wissen wir, spätestens seit Tschernobyl 1986 und erneut verstärkt und bekräftigt durch die Katastrophe von Fukushima, von der Gefährlichkeit dieser sogenannten zivilen Nutzung. Und wir wissen aus inzwischen veröffentlichten Briefen zwischen den Wissenschaftlern der Göttinger 18 schon aus den 40er Jahren, dass auch ihnen damals diese Gefahr der zivilen Nutzung schon sehr bewusst war. Sie haben sie aber in ihrer Erklärung verschwiegen, auch um der eigenen künftigen wissenschaftlichen Karriere willen. Und die Göttinger wussten damals auch schon, dass ja die Technologien zur sogenannten zivilen Anwendung und die Technologien zur militärischen Anwendung nicht voneinander trennbar sind. Der eine Weg zur Schaffung von atomarem Spaltmaterial, also dem Grundstoff für Atombomben, ist die Anreicherung von Uran. Das braucht man auch, um Brennstäbe für Atomkraftwerke herzustellen. Es ist nur eine Frage, wie hoch man anreichert. Das ist aber keine klare Scheidelinie. Das ist ja genau die Diskussion, die im Fall Iran jahrelang geführt wurde. Und der andere Weg ist Plutonium. Plutonium bleibt übrig auch bei der atomaren Reaktoren in Wiederaufbereitungsanlagen. Also auch das wussten die Göttinger damals schon. Trotz der kritischen Debatte, des Widerspruchs, den wir dann hatten, in der SPD, in der Opposition, in der Gewerkschaft, in den beiden großen christlichen Kirchen, beschloss der Deutsche Bundestag am 25. März 1958 die Ausrüstung der Bundeswehr mit amerikanischen taktischen Atomwaffen, die also im Kriegsfall von den hier stationierten amerikanischen Kräften an Bundeswehrsoldaten ausgegeben werden. Das begründete die bis heute so bezeichnete nukleare Teilhabe, den technischen Teil. Ich komme dazu nachher nochmal. In Deutschland löste diese Entscheidung des Bundestags nicht nur den Rücktritt des späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann aus der Regierung Adenauer aus, sondern auch eine breite Bewegung, die nannte sich dann Kampf dem Atomtod. Und ziemlich zeitgleich zu Ostern 1958 fand der erste Ostermarsch statt. Er fand in Großbritannien statt, von London zum großen Atomwaffenzentrum in Aldermaston mit etwa 10.000 Teilnehmenden. Bis heute ist die damit begründete Ostermarschbewegung aktiv und das vor allem bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Im Laufe der 60er Jahre wurden dann mit kräftiger Unterstützung der USA auch Frankreich und Großbritannien Atomwaffenmächte und schließlich auch China. Und die Sorge bei diesen 5 Atomwaffenmächten, aber auch bei kleineren Staaten wie etwa Irland, war, dass sich jetzt die Atomwaffen weltweit unkontrolliert ausbreiten können. Und diese Sorge führte zu Verhandlungen über ein Abkommen, das die Weiterverbreitung von Atomwaffen verbieten sollte. Auf Englisch Proliferation, deswegen Non-Proliferation Treaty, also nicht Weiterverbreitungsvertrag, abgekürzt NPT. Dieser Vertrag ist 1969 vereinbart worden. Es ist das einzige internationale Abkommen, nicht nur im Rüstungsbereich, in allen thematischen Bereichen, mit ungleichen Partnern. Also ein Abkommen, wo die Vertragsstaaten, die es unterzeichnet und ratifiziert haben, unterschiedliche Rechte und Pflichten haben. Denn in diesem Abkommen haben sich inzwischen 186 Staaten verpflichtet, auf die Entwicklung, den Besitz, die Lagerung, natürlich auch auf den Einsatz von Atomwaffen zu verzichten. Aber gleichzeitig haben sich die 5 damals in den 60er Jahren schon existierenden Atomwaffenmächten, USA, Sowjetunion, also heute Russland, Frankreich, Großbritannien, China, das Privileg auf Atomwaffen gesichert. Sie wundern sich vielleicht manchmal auch, wenn Sie in Medien lesen, von den offiziellen Atomwaffenmächten oder von den anerkannten. Da fragt man sich ja, wer hat die denn bitte schön anerkannt? Wodurch sind die offiziell geworden? Das ist genau durch dieses Abkommen geschehen, wo sich die 5 ausbedungen haben. Das Verbot der Weiterverbreitung gilt nur für die Länder, die bis zum 1. Januar 1970 noch nicht über Atomwaffen verfügen. Das ist der Trick gewesen. Aber in diesem Abkommen gibt es ja auch das Versprechen, dass die 5 offiziellen Atomwaffenmächte abrüsten. Das Versprechen haben sie bis heute nicht und nur völlig unzureichend erfüllt. Auf der anderen Seite sichert dieses Abkommen allen übrigen Staaten die uneingeschränkte Nutzung, sogenannte zivile Nutzung der Atomenergie. Das ist der problematische Teil aus den schon genannten Gründen. Dieses Abkommen führte zu einer gewissen Beruhigung, was die Atomwaffenfrage betraf, obwohl zugleich in den 70ern und bis Anfang der 80er Jahre eine massive atomare Aufrüstung stattfand. 70.000 einsatzfähige atomare Sprengköpfe, darüber verfügten Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre vor allem die USA und die Sowjetunion, ein paar hundert dazu noch, Frankreich, Großbritannien, China und später dann eben auch Israel, Indien und Pakistan. Es herrschte der Glaube an die gegenseitige Abschreckung, das PAD. Beide Seiten können, selbst wenn die andere Seite als erste zuhaut, sich noch vernichtend wehren. Also die gesicherte Schlagsfähigkeit, die gesicherte gegenseitige Vernichtungsfähigkeit, so zynisch ist diese ganze Doktrin, und die galt als friedensstabilisierend. Und das gilt sie ja für viele offizielle Sicherheitspolitiker bis heute. Selbst der evangelische Pfarrer, der am 6. August vor 3 Tagen in der Berliner Gedächtniskirche am Holocaust, am Hiroshima-Gedenktag gepredigt hat, behauptete, immerhin haben uns die Atomwaffen ja 40 Jahre den Frieden gesichert. Und auch unsere evangelische Kirche verlängert seit 1957 in ihren diversen Friedensdenkschriften immer wieder die Behauptung, das Ja zur Bereithaltung von Atomwaffen zum Zwecke der Abschreckung sei eine für Christen und Christinnen immer noch mögliche Haltung. Es gibt bis heute keinen Beweis für die Richtigkeit dieser These. Es gibt im Gegenteil neben den gefährlichen Situationen, die Sie bereits genannt haben, mindestens 16 nachweisbare Fälle, in denen wir in den 40 Jahren des Kalten Krieges zwischen 1950 und 1990 vor dem Abgrund eines atomaren Krieges standen, weil in Washington und oder in Moskau die Wahrnehmung bestand, die Fehlwahrnehmung, die andere Seite bereite einen Krieg vor oder hätte bereits die erste Rakete losgeschossen. Wir haben verdammt Glück und Schwein gehabt, nicht mehr. Und vor allem war ja dieses Abschreckungspakt überhaupt nicht stabil, sondern es bedeutete einen inhärenten Rüstungswettlauf mit immer neuen Entwicklungen für Hunderte von Milliarden Dollar oder Rubel oder was immer die Währung war. 1964 sagte der damalige US-Pentagon-Chef Robert McNamara, wir haben heute 400 atomare Sprengköpfe, die Sowjetunion auch, das reicht. Wir könnten Schluss machen. Das reicht für die gegenseitige gesicherte Vernichtungsfähigkeit. Das reicht, mehr brauchen wir nicht. Wie gesagt, 20 Jahre später waren wir bei 70.000 Sprengköpfen. Und es war ja nicht nur eine immer größere Zahl, sondern auch immer ausgefuchstere Technologien. Ich erinnere mich daran, als zunächst die Amerikaner und dann die Russen Raketen mit sogenannten Mehrfachsprengköpfen entwickelten, wo dann nicht nur ein atomarer Sprengkopf drauf saß, sondern 5 oder 6 oder 10, was es für die andere Seite natürlich völlig unkalkulierbar machte. Das war ein Faktor der Instabilität. Das heißt, diese Stabilität wurde immer wieder in Frage gestellt. Und selbst wenn die Behauptung eben richtig gewesen ist in gewissen Zeiten, das hätte den Frieden gesichert, hat uns diese Instabilisierung immer wieder eingeholt. Das war das große Problem Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Als die Amerikaner die Pershing 2-Raketen bei uns hier vor allem in Baden-Württemberg stationieren wollten. Eine neue Rakete, von der man wusste, sie kann in 8 Minuten die um Moskau stationierten Raketen und Abwehrsysteme erreichen und zerstören. Und in einer ausreichenden Zahl hier in Westeuropa, in Deutschland stationiert, würde es gelingen, einen sogenannten Enthauptungsschlag zu führen. Also der Sowjetunion ihre Gegenschlag, ihre Zweitschlagsfähigkeit zu nehmen. Und da kam noch dazu, dass in der damaligen Administration von Präsident Ronald Reagan ab 1980 Leute waren im Pentagon, im Nationalen Sicherheitsrat, im Weißen Haus, die Konzeptpapiere darüber geschrieben haben und veröffentlicht haben, wie man denn einen atomaren Krieg auf Europa begrenzen könnte. Mit eben diesen Waffen. Und Europa hieß natürlich die Bundesrepublik Deutschland, die damalige DDR, wären das Kerngebiet dieses Nuklearkrieges gewesen. Zugleich stellten die Sowjetunion immer mehr Mittelstrecken- und Kurzstreckensysteme auf, SS-20, SS-21, 22, 23, die von ihrer Reichweite auf nur Ziele in Westeuropa erreichen konnten, also nicht bis in die USA reichen konnten. Dieses hat dann zu der bis dato größten Friedens- und Friedensmassenbewegung in unserem Lande geführt. Und ich erinnere die allererste große Demonstration am 10. Oktober 1981, für die ich als Organisator verantwortlich war. Wir haben damals bewusst den Slogan gewählt, gegen Geist, Logik und Politik der atomaren Abschreckung. Also nicht nur gegen konkrete Waffensysteme, die damals drohten oder schon stationiert waren, sondern ganz prinzipiell gegen Geist, Logik und Politik der Abschreckung. Und dagegen anzugehen, ist bis heute unsere Herausforderung. Die großen Demonstrationen in Bonn und anderen Städten in den frühen 80er Jahren, die Menschenkette hier von Stuttgart nach Heilbronn im Oktober 83 und die vielen gewaltfreien Blockaden Zehntausender von Menschen an den Stationierungsorten der Pershing 2 hier in Mutland auf der Waldheide oder der Cruise Missiles, also der Marschflugkörper in Hunsrück, die haben dann im Dezember 1987 zu dem Mittelstreckenabkommen geführt, dem sogenannten INF-Abkommen, unterzeichnet von Ronald Reagan und dem damaligen noch sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow. Das ist ein bemerkenswertes Abkommen. Erstens, weil es tatsächlich erkämpft wurde von unten, die Friedensbewegung im Westen, in Westeuropa, dann auch in den USA und zumindest auch in der DDR, Schwerter zu Flugscharen, haben so viel Druck auf die Politik gemacht, dass dann dieses Verbotsabkommen möglich wurde. Es ist zweitens bemerkenswert, es ist das einzige Abkommen, was wirklich das Wort Abrüstung verdient. Alle anderen Abkommen, die wir kennen, sind Kontrollabkommen, wo die Zahl von Sprengköpfen oder die Zahl von Trägerwaffen, also Raketen, U-Booten, Kampfflugzeugen, nur reduziert wurde. Ich will das nicht kleinreden, das ist wichtig, aber bei diesem Abkommen wurde eine gesamte Kategorie von Waffen verboten, vollständig, weltweit, nämlich Mittelstreckenraketen mit Reichweiten von bis zu 5500 Kilometern, die atomare Sprengköpfe tragen können und landstationiert werden. Das war ein großer Erfolg. Daneben gab es und gibt es noch zumindest ein bilaterales Abkommen zwischen Washington und Moskau zur Begrenzung und Reduzierung der strategischen Rüstung. Mit strategisch sind die Waffen gemeint, wo sich die beiden Staaten gegenseitig erreichen können. Das sind Interkontinentalraketen, das sind auf U-Booten stationierte Atomwaffen und natürlich die Fernbomber. Da sind wir runter auf inzwischen 1700 Sprengköpfe auf beiden Seiten und 800 Trägersysteme. Insgesamt, was die Zahlen betrifft, ein gewaltiger Fortschritt. Wir sind heute runter, im Moment, Stand Februar dieses Jahres, auf 13.400 atomare Sprengköpfe auf dieser Welt, davon über 12.000 auf Seiten der USA und Russland, der Rest bei den anderen Ländern. Das ist natürlich verglichen mit der Zahl 70.000 bis Anfang der 80er ein gewaltiger Fortschritt. Der zweite große Erfolg der Friedensbewegung gegen atomare Massenvernichtungswaffen kam knapp 40 Jahre später. Und das ist das ja auch hier heute zum Thema stehende Verbot von Atomwaffen, beschlossen durch eine große Mehrheit der UNO-Generalversammlung im Juli 2017. Das ist noch mehr als das Mittelstreckenabkommen vom Dezember 87 ein Erfolg, der von unten erkämpft wurde. Von unten durch Friedensbewegungen, die zunächst mal Kongresse organisiert hat, zusammen mit der österreichischen Regierung, über die humanitären Auswirkungen eines Nuklearkrieges, nuklearer Winter, was würde es für die Menschen bedeuten? Das war dann auch das Mittel, mit dem man die Regierungen einiger kleiner Staaten, Österreich, Irland, dazu bekommen hat, in der UNO-Generalversammlung zu sagen, jetzt lasst uns doch über ein Abkommen endlich verhandeln, das die Atomwaffen ganz verbietet. Und wenn Sie wüssten, welch massiver Widerstand gegen diese Verhandlungen ausgeübt wurde, vor allem aber nicht nur von der amerikanischen Regierung, wie viele Staaten auf dieser Welt und ihre Regierungen unter Druck gesetzt wurden, bedroht wurden, finanziell erpresst wurden, sich nicht auf solche Verhandlungen einzulassen. Es ging ja zunächst mal darum, 2016 in der UNO-Generalversammlung zu beschließen, ja, wir beginnen formale Verhandlungen. So läuft ja sowas. Auch die Bundesregierung hat damals in ganz vielen Hauptstädten demarschiert, wie das im Diplomatendeutsch heißt, also darauf gedrängt, sich nicht an solchen Verhandlungen zu beteiligen. Ich habe damals in Genf oft mit dem Abrüstungsbotschafter gesprochen, den die Bundesregierung dort ja hat, weil in Genf gibt es die UNO-Abrüstungskonferenz. Und habe ihm mal gesagt, können Sie mir mal erklären, warum Deutschland gegen ein solches Abkommen, sogar gegen die Verhandlungen ist. Da hat er immer gesagt, Herr Schumacher, das müssen Sie doch verstehen. Wir haben ein Abkommen, das die Weiterentgabe von Atomwaffen verbietet. Und wenn wir jetzt ein Abkommen abschließen würden, das Atomwaffen völlig verbietet, dann würden wir ja das Weitergabeverbot schwächen und unterminieren. Ja, Sie lachen, ich brauche das kaum mehr erklären. Also nehmen wir mal an, in diesem Raum würde das Verbot der Weitergabe von Zigaretten bestehen. Ja, gibt es wahrscheinlich. Und dann kommt jemand und sagt, lassen wir doch weitergehen, lassen wir Zigaretten und Rauchen in diesem Raum überhaupt verbieten. Und dann steht da jemand auf und sagt, wieso, das würde doch das Verbot der Weitergabe von Zigaretten verbieten. Das war die irre Logik. Trotz dieses massiven Widerstandes ist es zu den Verhandlungen gekommen und ein Jahr später eben zur Annahme des Vertrages. Seitdem sagt die Bundesregierung, ja, wir können das Abkommen nicht unterzeichnen, solange es noch Länder mit Atomwaffen auf dieser Welt gibt. Aber auf der Webseite von Außenminister Maas steht immer schön als erster Satz, wir sind für eine atomwaffenfreie Welt. Die Destabilisierung, die ich eben angesprochen habe, durch immer neue technologische Entwicklungen, holt uns auch jetzt wieder ein. Es ist schon, Frau Bürgermeisterin Liesbach hat darauf hingewiesen, von der Modernisierung der Atomwaffen die Rede gewesen. Ich bitte dieses Wort, wenn man es schreibt, immer in Anführungszeichen zu setzen. Und wenn man es mündlich gebraucht, auch immer die Anführungszeichen deutlich zu machen. Es ist eine schreckliche Verharmlosung. Modernisierung im Bereich von Rüstungsentwicklung hat immer bedeutet, seit der Steinzeit, gefährlicher, zielgenauer, tödlicher, durchschlagskräftiger, schneller, vernichtender für die Gegenseite und mit möglichst großem Selbstschutz für die eigenen Militärs. Da können Sie anfangen mit den Zeiten, wo man die Männer sich nur mit Äxten behaupten und dann hat einer den Speer empfunden. Da konnte man den Feind schon ein bisschen auf Abstand halten. Da hat der Feind natürlich auch den Speer empfunden. Später wurden die Kanonenkugeln erfunden, mit denen man über die Mauern von irgendwelchen Städten rüberschichten konnte und so weiter und so weiter. Das ist eine durchgängige Entwicklung, also Modernisierung, was ja eigentlich ein positiv konnotierter Begriff ist, wer wäre nicht gegen Modernisierung, ist im Rüstungsbereich immer gefährlicher und schlimmer. Und an dem Punkt sind wir wieder, ähnlich wie Ende der 70er Jahre mit der Pershing, nur noch viel gefährlicher. Die Atomwaffenmächte, allen voran die USA, Russland, in bescheidenem Maße Frankreich, Großbritannien und noch ein bisschen weniger Israel, Pakistan, Indien, haben für den Zeitraum bis zum Jahr 2030 Neuentwicklungs- und Modernisierungsprogramme in der Gesamtsumme von 30 Billionen US-Dollar aufgelegt. Deutsche Billionen, nicht englische Billions. Also 30 Billionen sind 30.000 Milliarden US-Dollar. Eine unvorstellbare Summe. Und darunter sind ganz viele Entwicklungen, gerade jetzt auch auf US- und russischer Seite, die destabilisieren würden. US-Präsident Trump hat bereits 2017 erklärt, jetzt müssen Sie genau zuhören, weil es den Aberwitz dieser nuklearen Abschreckungsdoktrin nochmal deutlich macht. Er hat gesagt, wir haben ein Problem, wir, die NATO und die Amerikaner in Europa. Wir haben eine Abschreckungslücke. Was meint er damit? Trump hat gesagt, die Russen glauben uns ja wahrscheinlich nicht, wenn sie mit konventionellen Truppen gegen Polen vorgehen oder gegen die baltischen Staaten, dass wir Amerikaner dann den großen Hammer rausholen würden, also die Interkontinentalraketen von unserem Kontinent abschießen würden und damit Chicago oder Washington russischen Gegenschlägen aussetzen würden. Das glauben uns die Russen doch nicht. Also gibt es eine Abschreckungslücke, damit die nicht mit Truppen gegen Polen und baltische Staaten vorgehen. Und um diese Abschreckungslücke zu schließen, müssen wir neue Miniatur-Nuklearwaffen mit möglichst geringer Sprengkraft, aber Atomwaffen, in Westeuropa stationieren. Wobei geringe Sprengkraft dieser sogenannten Mini-Nukes immer noch ein Mehrfaches der Bomben von Hiroshima und Nagasaki wären. Und diese Entwicklung läuft. Der Kongress in Washington hat erste Haushaltsmittel für diese neuen Waffen bewilligt. Es gibt ebenfalls seit 2017 vom Kongress bewilligtes Geld für die Entwicklung einer neuen langstationierten Mittelstreckenrakete. Also das, was Trump den Russen vorgeworfen hat, dass sie das Mittelstreckenabkommen von 87 verletzen, und das war ja die Begründung für die Kündigung des Abkommens, das betreiben die Amerikaner zumindest in der Entwicklung selber. Es gibt noch keine fertigen Waffen, ist noch nicht stationiert, aber die Entwicklung geht in dieselbe Richtung. Auf russischer Seite gibt es von Putin angekündigt neue hyperschnelle Raketen mit einem Mehrfach der Schallgeschwindigkeit. Das würde natürlich auch bezogen auf den europäischen Kontinent der anderen Seite jegliche Reaktionsmöglichkeiten nehmen, ist klar, jegliche Vorwarnzeiten kann man vergessen und würde destabilisieren wirken. Und auch mit Blick auf die Modernisierungsvorhaben bei uns hier in Deutschland ist eine große Destabilisierung in Sicht. Sie wissen, wir haben in der Eifel in Büchel mutmaßlich 20 amerikanische Atombomben noch liegen. Das sind Fallbomben, die also von Flugzeugen abgeworfen werden sollen. Ähnliche gibt es noch in den Niederlanden, in Belgien, Italien und der Türkei. Das ist der technische Ausdruck der sogenannten nuklearen Teilnahme. Die sollen modernisiert werden. Das haben die USA auf dem NATO-Gipfeltreffen schon 2014 angekündigt. Das ist nichts Neues, das ist vor allem nicht ein Diktat, was jetzt aus Washington kommt, wie so manchmal der Eindruck erweckt wird, weil unsere jeweiligen Regierungsvertreterinnen in diesen NATO-Gipfeln, die Kanzlerin war immer Frau Merkel, die Außenminister haben gewechselt, die Militärministerinnen haben auch gewechselt, aber die haben dem immer zugestimmt. Die USA hat das klar gesagt, wir werden diese Dinger, diese B-61-Bomben modernisieren ab 2021. Und wenn die anderen Staaten nicht zugestimmt hätten, gäbe es diesen Beschluss nicht. In der NATO ist nach wie vor Konsens vorgeschrieben. Das muss man ganz klar wissen. Das ist also kein Schicksal. Und diese neuen B-61-12-Bomben, wie sie dann heißen sollen, sind erstens schneller, zweitens sehr viel zerstörungsstärker, drittens können sie bewegliche Ziele verfolgen, selbst nach dem Abwurf. Und viertens können sie nicht mehr nur von sogenannten taktischen Kampfflugzeugen getragen und eingesetzt werden, sondern auch von Fernbombern. Also eine erhöhte Flexibilität. Und auch deswegen braucht es neue Kampfflugzeuge, mit denen diese Bomben dann transportiert und eingesetzt werden können. Das ist der Schrei, der aktuelle, der bei uns spielt, ob nun, wie die Frau AKK möchte, hier amerikanische F-18 bestellt werden oder andere. Auf jeden Fall würde das zu einer erheblichen Destabilisierung führen, auf die Russland wahrscheinlich reagieren würde. Dieser Vorgang ist nach meinem Dafürhalten der wesentliche Grund, warum sich der Fraktionschef der Sozialdemokratischen Fraktion im Bundestag, Rolf Mützenich aus Köln, Anfang Mai in einem Interview ausgesprochen hat gegen die Anschaffung der neuen Bomber, und damit auch perspektivisch für den Abzug dieser amerikanischen Atombomben, die dann eben nicht modernisiert werden können. Das ist weitgehend interpretiert worden als eine Absage an die nukleare Teilhabe in Deutschland. Und so manche auch in der Friedensbewegung verknüpfen einige Hoffnungen damit, auch dass sich die SPD in ihrer Position wieder ändert. Ich sage, man muss Mützenich, der das ehrlich meint, ich kenne ihn persönlich, das ist keine taktische Haltung, voll unterstützen, aber ich warne vor Illusionen. Er hat nur Nein gesagt zur technischen Teilhabe nuklear, die eben darin besteht, dass Atomwaffen bei uns stationiert sind, die die Amerikaner im Ernstfall an Bundeswehr, in diesem Fall Bundesluftwaffensoldaten, ausgeben würden. Es gibt den politischen Teil der nuklearen Teilhabe, der darin besteht, dass alle 28 NATO-Mitgliedstaaten, egal ob auf ihrem Territorium auch Atomwaffen liegen oder nicht, beteiligt sind an der Nuklearplanung der NATO, in der sogenannten nuklearen Planungsgruppe. Und auch jedes Jahr auf den Gipfeltreffen die Nukleardoktrin der NATO neu bekräftigen. Und diese Nukleardoktrin der NATO sieht auch seit Ende des Kalten Krieges unverändert vor, die sogenannte Triade, damit ist gemeint, wir brauchen zur glaubwürdigen Abschreckung sowohl die Interkontinentalsysteme, die die USA auf ihrem Territorium haben, wir brauchen Mittelstreckenwaffen, im Moment noch nur auf See stationiert, und wir brauchen auch die taktischen, vorgelagerten in Westeuropa. Dem stimmen auch alle deutschen Regierungsvertreter immer wieder zu. Und zweitens ist die NATO unverändert bei der Doktrin des nuklearen Ersteinsatzes geblieben. Sie reklamiert für sich das Recht, als erstes Land in einem Konflikt Atomwaffen einzusetzen. Das hat Russland abgeschafft. Das war auch mal die sowjetische Doktrin.
Und die NATO behält sich sogar vor, als erste Atomwaffen einzusetzen gegen ein Land, was selber nicht über Atomwaffen verfügt. Und jetzt eben diese Gefahr der Destabilisierung durch diese Modernisierung plus eine amerikanische Regierung, die in den letzten 3 Jahren alle, bis auf eins, alle wesentlichen Rüstungskontrollen und Abrüstungsabkommen gekündigt hat, das INF-Abkommen, das Open Skies-Abkommen, das ist zwar kein Nuklearwaffenabkommen, aber da geht es um vertrauensbildende Maßnahmen im Luftraum, gerade entlang der Grenze zu Russland. Die USA haben bis heute nicht unterzeichnet das Verbot, das umfassende Verbot, atomare Tests durchzuführen. Und last but not least, das Abkommen eben zur Begrenzung der strategischen Waffen, das heißt START oder jetzt START 2, das läuft im Februar nächsten Jahres aus. Und bisher gibt es keine Bereitschaft in Washington, ein Nachfolgeabkommen zu verhandeln oder das bestehende Abkommen zumindest 5 Jahre zu verlängern. Und ich denke, vor diesem Hintergrund hat Mützenich diesen ersten Schritt gemacht, der natürlich begrüßenswert wäre. Ein Ende der technischen Teilhabe, ein Abzug dieser Atomwaffen, würde dann wahrscheinlich auch mittelfristig zu einem Ende der politischen Teilhabe führen. Ob trotz dieses, ich sag mal, vergleichsweise bescheidenen Vorstoßes von Mützenich, sind sie alle über ihn hergefallen. Die militärische Führung in Form des Generalinspektors und die Sicherheitspolitiker und Politikerinnen, ich setze das auch in Anführungszeichen, zumindest der 3 ursprünglichen Parteien, die wir bei uns hatten, CDU, CSU, FDP, aber auch aus der SPD. Den Vogel abgeschossen hat Mützenichs Genosse, der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel, der allen Ernstes geschrieben hat, ich darf zitieren, unter Bezug auf Mützenichs Vorschlag, mit einer Stalin-Note Nummer 2, mit der Rückkehr zur Idee eines neutralen Gesamtdeutschland, verspielt die SPD und Mützenich das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre Fähigkeit zu verantwortlichem Regierungshandeln. Zitat Ende. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Warum diese heftige Reaktion auf Mützenich? Warum dieser heftige Widerstand der Bundesregierung gegen das UNO-Atomwaffenverbot? Warum weigert sich die Bundesregierung jetzt seit über 10 Jahren, den Abzug der amerikanischen Atomwaffen einzufordern und durchzusetzen, obwohl der Deutsche Bundestag im Mai 2010 dieses fast einstimmig beschlossen und gefordert hat? Und wir hatten seit dieser Zeit lediglich einen Außenminister, das war Guido Westerwelle von der FDP, der versucht hat, das umzusetzen, dann aber von der Kanzlerin zurückgepfiffen wurde. Ich will Ihnen meine Antwort auf diese Frage anbieten. Ich habe vorhin erzählt von Konrad Adenauer, seiner Erklärung vom 5. April 1957. Konrad Adenauer, und die Älteren im Saal werden das vielleicht noch erinnern, wollte Atomwaffen ursprünglich unter nationaler Alleinverfügung der gerade neu geschaffenen Bundeswehr. Mehr noch, er und sein damaliger Atomminister und späterer Militärminister Franz Josef Strauß von der CSU wollten auch die Entwicklung dieser Atomwaffen auf deutschem Boden. Bei letzterem gab es ein Problem. 1954 ist die Bundesrepublik Deutschland der Westeuropäischen Union beigetreten und hat sich dort verpflichtet, keine Atomwaffen auf eigenem Territorium herzustellen. Strauß hat hochgeheim, aber mit Billigung von Adenauer versucht, das zu umgehen, hat Verträge abgeschlossen mit dem damaligen italienischen und französischen Militärministern darüber, dass in Frankreich Atomwaffen hergestellt werden für die Bundeswehr. Das ist dann zum Glück nicht Wirklichkeit geworden, weil Charles de Gaulle, als er 1958 französischer Präsident wurde, diese Pläne erstmal gestoppt hat. Aber Strauß blieb dabei, Adenauer auch. Und obwohl zunächst das Modell der nuklearen Teilhabe beschlossen wurde, gab es immer noch diese Bestrebungen. Am 23. Juni 1963 kam John F. Kennedy nach Köln. Ich weiß ja doch, mein Vater hat damals morgens früh gesagt, Junge, zieh dir deine saubere Lederhose an, wir fahren jetzt Kennedy gucken. Und da mein Vater so ein Mensch war, der lieber 3 Stunden zu früh als 3 Minuten zu spät zu einer Veranstaltung kam, standen wir mutterseelenallein direkt vor der Rathaustreppe in Köln. Da gab es noch keine Sicherheitskräfte, auch kein Corona und nicht. und haben also Kennedy und Adenauer so aus 10 Meter Entfernung wahrgenommen. Und da hat Kennedy eine launige Rede gehalten, hat den Adenauer gelobt für seine Friedensbereitschaft, hat Grüße überbracht aus Köln in Texas und Köln in Nevada und so weiter. Und dann hat er auf Schluss gesagt auf Englisch, and I greet you now with the wonderful rheinischen Singsang Kölner Alaf. Aber, 3 Tage später war er dann in Berlin und hat gesagt, ich bin ein Berliner. Hinter den Kulissen dieses Treffens in Köln ging es sehr hart zu. Das wissen wir aus inzwischen veröffentlichten Protokollen der Amerikaner. Da hat nämlich Kennedy alles dran gesetzt, dem Adenauer diese eigenständigen Atomwaffenbestrebungen endlich auszureden. Adenauer ist dabei geblieben, er musste ja 63 dann gehen, Strauß musste gehen 62 nach der Spiegel-Affäre. Aber noch als 90-Jähriger, Ende der 60er Jahre, hat Adenauer in Interviews dieses von mir erwähnte Abkommen zum Verbot der Weiterverbreitung von Atomwaffen schwer gescholten, hat gesagt, das ist ein neuer Morgentauplan zur Deindustrialisierung Deutschlands und er hat ihn als Atomwaffensperrvertrag bezeichnet. Er hat damit gemeint, wir Deutschen sollen ausgesperrt werden von Atomwaffen. Deswegen warne ich vor der Verwendung dieses Begriffs Atomwaffensperrvertrag, auch wenn nicht Weiterverbreitungsvertrag etwas häufiger klingt. Strauß hat dann vor allem in seiner späteren Funktion als Ministerpräsident von Bayern alles dafür getan, dass wir auf deutschem Boden zumindest die technischen Fähigkeiten haben, Atomwaffen herzustellen. Die Tatsache, dass die 4 großen Energiekonzerne unseres Landes sich zur Atomenergie entschlossen haben, das wollten die ursprünglich gar nicht, weil sie das auch betriebswirtschaftlich durchgerechnet haben, das lohnt nicht. Aber Strauß hat ihnen das mit vielen Milliarden Subventionen versüßt, damit wir eben die Technologie der Urananreicherung, auch der Wiederaufarbeitung von Plutonium in Wackersdorf bei der geplanten Wiederaufbereitungsanlage auf eigenem Boden haben. Und das ist bis heute so. Wenn morgen eine deutsche Bundesregierung den politischen Beschluss fassen würde, wir wollen eigene Atomwaffen entwickeln, wären wir in 6 Monaten dazu in der Lage. Wir haben alles auf unserem Territorium. Also das, was man dem Iran vorgeworfen hat in den letzten Jahren, ist hier längst Tatsache. So, und meine These ist, dieses Gedankengut lebt weiter fort. Als der Nicht-Weiterverbreitungsvertrag dann 1969 unterzeichnet wurde, inzwischen bereits von der sozialliberalen Regierung Willy Brandt und Walter Scheel, hat die Bundesregierung 3 Vorbehalte machen müssen unter dem Druck der CDU. Erster Vorbehalt, unser Verzicht auf Atomwaffen gilt nicht in Kriegszeiten. Na gut, kann man vielleicht vergessen. Zweitens, unser Verzicht auf Atomwaffen gilt nicht, wenn wir damit unsere Verpflichtungen im NATO-Bündnis beschädigen. Das meint eben konkret die nukleare Teilhabe. Weil die Weitergabe von Atomwaffen an deutsche Soldaten ist natürlich nach Meinung vieler Völkerrechtler ein Verstoß gegen diesen Nichtweiterverbreitungsvertrag. Und der dritte Vorbehalt, und der ist aktuell heute, der dritte Vorbehalt lautet, wenn es jemals im Zuge der politischen Einigung Europas, also heute in der Form der Europäischen Union, auch zu einer gemeinsamen Sicherheits- und Militärpolitik kommen sollte, dann wollen wir als Deutsche einen dritten Schlüssel haben, eine Mitverfügung über die dann noch in EU-Europa existierenden Atomwaffen. Und damit sind natürlich konkret gemeint im Moment die französischen oder britischen. Und diese Idee erlebt in den letzten 4 Jahren fröhliche, in Anführungszeichen, Urstellung. Warum? Donald Trump hat im Wahlkampf 2016 schon so Sätze von sich gelassen, die NATO ist obsolet und wenn die Deutschen anderen nicht endlich mehr Geld zahlen, dann erlischt unsere Nukleargarantie, unser Nuklearschutz und so weiter. Und schon kurz nachdem er ins Weiße Haus eingezogen ist im Januar, kamen die ersten Politiker bei uns aus der Deckung, ich denke an Roserich Kiesewetter, abrüstungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, stellt sich hin im Fernsehen, Panorama, also ganz prominent und sagt, wir können uns künftig auf die amerikanische Garantie nicht mehr verlassen und deswegen müssen wir jetzt eine eigenständige europäische atomare Abschreckungskapazität schaffen. Diese Debatte läuft seitdem immer intensiver, zunächst so in den sicherheitspolitischen Zirkeln, aber auch in Medien. Wobei es Leute gibt, die sagen, die Franzosen und die Briten werden niemals bereit sein, uns Deutschen eine Mitverfügung über ihre Atomwaffen zu geben. Das sehe ich übrigens auch so. Nur einige ziehen daraus folgende Schlussfolgerung. Sie sagen, weil das eine unrealistische Option ist mit den gemeinsamen europäischen Atomwaffen, müssen wir den nationalen Weg wieder verfolgen, den Adenauer und Strauß in den 50er Jahren wollten. Vor 2 Jahren haben Abgeordnete der Regierungsparteien beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages eine Studie angefordert, das kann man ja, mit der Frage, was sind denn eigentlich die völkerrechtlichen Verpflichtungen und Beschränkungen Deutschlands mit Blick auf Atomwaffen? Wo steht was im Völkerrecht dazu, was wir dürfen, was wir nicht dürfen? Und diese Studie ist bemerkenswert, sind nur 12 Seiten, kann man sich runterladen. Erste Verpflichtung ist der schon erwähnte Nichtweiterverwaltungsvertrag von 69 mit diesen 3 deutschen Vorbehalten. Und die zweite Verpflichtung ist das 2+4 Abkommen über die Herbeiführung der deutschen Einheit vom März 1990. Also Deutschland, DDR und die 4 Siegermächte. Und darin steht ein klarer Verzicht auf den Einsatz, den Besitz, die Produktion, die Lagerung von Atomwaffen. Was fehlt? Der Verzicht auf Mitverfügung oder Mitbeteiligung an Atomwaffenkapazitäten anderer Länder. Und das ist kein Zufall, das ist kein Schlampigkeitsfehler. Ich kannte die Männer und Frauen, die für die DDR an dem Verhandlungstisch gesessen haben zu diesem Thema. Und von denen weiß ich, die wollten damals in diesem Vertrag auch eine klare Verzicht auf Mitverfügung und Mitbeteiligung. Aber unsere westlichen Verhandlungsführer, das waren Wolfgang Schäuble und Hans-Dietrich Genscher, haben das verweigert. Damit ist diese Option weiter offen. Und gleichzeitig haben wir eine Debatte so auf den politischen Führungsebenen der EU, aber auch in den Hauptstädten in Berlin, in Paris, darüber, dass die EU nun endlich ein globaler Player werden muss, wie das so schön heißt. Ein globaler Akteur, der mithalten kann mit den anderen globalen Akteuren, seien es jetzt die USA, China, Russland, künftig auch Indien. Und dass dafür ja angeblich eine eigene militärische Kapazität und Fähigkeit notwendig ist. In dieser Logik, wenn man ihr zustimmt, liegt dann auch irgendwann die eigene atomare europäische Abschreckungskapazität. Ich glaube, die Friedensbewegung muss mehr tun als bisher, um dieses zu verhindern und vor allem zunächst mal bewusst zu machen. Ich erzähle, belästige Sie ja auch deswegen, trotz dieser Hitze so ausführlich damit, weil mir auf den Nägel brennt, dass diese Debatte und diese Forderung und diese Weichenstellung noch immer nicht in der großen Öffentlichkeit stattfinden, wo sie hingehört. Und ich glaube, wenn die Friedensbewegung eine Kampagne starten würde, Atomwaffenverzicht ins Grundgesetz, und zwar inklusive Verzicht auf Mitbeteiligung und Mitverfügung, dann könnten wir öffentlich Druck machen. Und wenn der Druck groß genug ist, dann werden diejenigen, die für diese Option sind, sich irgendwann auch beteiligen müssen, weil sie ja gegen ein Grundgesetzverbot wären. Und dann hätten wir endlich die öffentliche Debatte. Wir brauchen wieder Streit. Ich weiß, wir sind im Grunde eine harmoniesüchtige Gesellschaft, aber ich glaube, wir brauchen wieder öffentlichen Streit über diese relevanten existenziellen sicherheitspolitischen Fragen, so wie wir das Ende der 70er und die ganzen 80er Jahre hatten. Und diesen Streit kann man zum Stück auch organisieren. Wenn, wir haben vorhin gehört von der Bürgermeisterin, was Karlsruhe für eine tolle Rolle spielt, auch als Vorreiter, auch im Vergleich zu anderen Städten, vielen anderen Städten. Ich war am Donnerstag in Köln bei der dortigen Hiroshima-Kundgebung zusammen mit der dortigen Oberbürgermeisterin Henriette Rieker, eine Parteilose, aber von der CDU mit ins Amt gebracht, die auch zur Wiederwahl ansteht in 4 Wochen und die trotzdem mit einer Klarheit gesagt hat, ohne Schlupfloch, es gibt keinerlei Begründung für Atomwaffen, für ihre Bereithaltung und so weiter. Also ganz glasklar, sehr mutig, weil sie wiedergewählt werden will gegen 15 Gegenkandidatinnen. Aber ich habe auch da gesagt und sage auch hier, das reicht nicht. Auch der Stadtratsbeschluss, so gut er ist, das reicht nicht. Ich glaube, um eine Debatte zu erzeugen, wäre es notwendig, dass sich Karlsruhe, Köln und möglichst viele andere Städte den Beschluss fassen, wir treten dem UNO-Atomwaffenvertrag bei. genau dasselbe, was in den USA inzwischen 600 Städte und Landkreise gemacht haben. Die waren bei den letzten Klimaverhandlungen in Paris und haben gesagt, wenn die Regierung Trump sich aus dem Klimaabkommen zurückzieht, wir treten dem Abkommen bei und versuchen es auf unserer Ebene so weit wie möglich durchzusetzen. Die Politisierung zur großen Friedensbewegung in den 80er Jahren begann in den späten 70ern mit einer Kampagne Atomwaffenfreie Städte und Kommunen. Die wurde damals von der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, der DFGVK und anderen getragen und hat in ganz vielen Orten unserer Republik zunächst mal die Debatte ausgelöst, ja, dürfen wir das überhaupt als Stadtrat uns mit Atomwaffen, mit außenpolitischen Fragen beschäftigen? Aber schon allein dieser Streit hat politisiert, hat Leute interessiert an dem Thema. Und im Endergebnis hatten wir Mitte der 80er Jahre über 1000 deutsche Städte, Landkreise, kleinere und größere Dörfer, die den Beschluss, die sich zur atomwaffenfreien Zone erklärt haben und das auch auf die gelben Ortsschilder draußen gemacht haben. So etwas Ähnliches brauchen wir, glaube ich, auch hier wieder. Und ein letzter Punkt, der auch mit in die Verantwortung von Kommunen geht. Es gibt ja nicht nur die von mir jetzt beschriebenen politischen Interessen, Motive, Strategien, um bei Atomwaffen zu bleiben, bei ihrer Bereithaltung, bei der Abschreckung, bei der Drohung damit, sondern es gibt ja auch erhebliche finanzielle Interessen und finanzielle Profiteure. Ich habe vorhin die Zahl von 30 Billionen US-Dollar genannt, allein für die Neuentwicklung von Atomwaffen bzw. die Modernisierung bestehender Systeme in den nächsten 10 Jahren bis 2030 weltweit. Belästige Sie mit einer anderen Zahl. Der Haushaltsplan der Trump-Administration für 2021 sieht allein für Atomwaffen die Summe von 46 Milliarden US-Dollar vor. Das ist etwa so viel wie der Gesamthaushalt bei uns von Frau AKK. Und finanziert wird das ganz wesentlich durch Banken und andere Finanzinstitute, die Aktien kaufen an den Rüstungsindustrie, die Fonds auflegen und so weiter. Und auch aus Deutschland sind 10 große Banken und Finanzorganisationen, Versicherungen beteiligt. Ich nenne sie an erster Stelle die Deutsche Bank mit im letzten Jahr 6,7 Milliarden Euro. Es folgt die DZ Bank. Die DZ Bank ist die Dachorganisation aller örtlichen Raiffeisen und Volksbanken. Auch derer in Karlsruhe. Es folgt die Commerzbank, die Bayerische Landesbank, die Allianzversicherung und so weiter. Es gibt hier gute Materialien, die kann man sich nachher angucken. Und ich glaube schon, es wäre notwendig zu gucken, inwieweit Kommunen dort Anteile haben und dann von diesen Banken und Finanzinstituten zu fordern, ihre Beteiligung an der Finanzierung atomarer Rüstung zu beenden. Und wenn Sie das nicht tun, gibt es natürlich überall Initiativen. Es gibt Banken, die zumindest in dieser Frage, was Beteiligung an atomarer Rüstung betrifft, absolut sauber sind. Braucht den Namen jetzt nicht zu nennen, aber die kann man alle finden. Es gibt hier sehr gute Studien, Recherchen. Aber es betrifft uns auch als Einzelbürgerinnen und Bürger. Auch wir können gucken, ob wir Konten haben bei einer Bank, einem Finanzinstitut, bei einer Sparkasse, die sich beteiligen an der Finanzierung atomarer Rüstung. Wir können unsere Banken und Sparkassen auffordern, das zu unterlassen. Und wir können gegebenenfalls das Konto wechseln hin zu anderen Banken. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung. Im Übrigen, wenn ich das jetzt nicht sage, dann kriege ich nachher Kritik, ich hätte das verschwiegen. Es gibt Menschen, die jetzt beharrlich seit vielen Jahren, auch viele Sonntage, heiße wie diesen, Ostertage, aber auch schlimme Regentage, vor dem Tor zu der Militäranlage, dem Stützpunkt in Büchel in der Eifel verbringen, dort blockieren, dort ab und an auch gewaltfrei in das Gelände eindringen, verhaftet werden. Ganz viele von ihnen haben Prozesse. Eine ähnliche Entwicklung wie ab 1981, Mutlangen und sonst wo. Aber es sind noch immer viel zu wenige. Es sind noch immer viel zu wenige Menschen, die diese Form des notwendigen gewaltfreien Widerspruchs und Widerstandes in unserem Land auszuüben, um hier auch mehr Druck zu machen, um auch mehr zu bewirken. Und es gibt zweitens die dringende Notwendigkeit, denjenigen Bundesluftwaffensoldaten und auch Soldatinnen, es sind nicht nur Männer, die im Ernstfall die amerikanischen Atombomben transportieren und abwerfen würden, ins Gewissen zu reden und sie aufzufordern, diesen verfassungswidrigen und völkerrechtswidrigen Dienst zu verweigern. Und das zwar jetzt schon zu erklären, dass sie nicht bereit wären, diesen Einsatz durchzuführen. Diese Menschen brauchen Ermutigung. Ich kenne einige von ihnen, die haben natürlich große Unsicherheit über ihre Zukunft, über ihre Karriere. Ich will das nicht kleinreden. Sie brauchen möglicherweise auch Hilfestellung, vielleicht eines Tages auch finanzielle Hilfestellung. Aber diese Art von Verweigerung finde ich sehr wichtig. Es gibt einen sehr guten Aufruf des Komitees für Grundrechte und Demokratie, der hier zu unterstützen wäre. Und man kann sich auch persönlich an diese Soldaten wenden. Ich danke Ihnen alle für diese lange Aufmerksamkeit in dieser Hitze. Vielleicht treffen wir uns ja am 9. August 2045 hier wieder und feiern den endgültigen Sieg und die endgültige Abschaffung aller Atomwaffen.